Die Predigt heute ist der Psalm 122 und ich lese ihn und bitte euch, vor Gottes Wort aufzustehen. Psalm 122, ein Aufstiegslied von David. Ich freue mich an denen, die zu mir sagen, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem, du bist gebaut als eine festgefügte Stadt, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, ein Zeugnis für Israel, um den Namen des Herrn zu loben. Denn dort sind Throne zum Gericht aufgestellt, die Throne des Hauses David. Bittet für den Frieden Jerusalems, es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Friede sei in deinen Mauern und sichere Ruhe in deinen Zitadellen. Um meiner Brüder und Freunde willen sage ich, Friede sei in dir. Um des Hauses des Herrn, unseres Gottes willen, will ich dein Bestes suchen. Amen. Ich bete und dann die Punkte in der Predigt. Lieber Vater im Himmel, das Wort hier für Jerusalem, das betrifft auch uns. Und lass dein Wort kräftig in uns wirken. Und schaff dir, was dir gefällt, eben durch dein Wort. Dir zur Ehre. Uns zum Guten. Amen. Liebe Jerusalemer, es gibt vier Punkte zu Psalm 122, nämlich Jerusalem 1, der Tempel, Jerusalem 2, das Gericht, Jerusalem 3, die Gemeinde, Jerusalem 4, endlich unendlich. Erster Punkt, Jerusalem 1, der Tempel. Also, Jerusalem ist eine faszinierende Stadt. Ihr Name bedeutet an für sich im Hebräischen Stadt des Friedens. Arabisch heißt sie Al-Quds, die Heilige. Und Jerusalem war oft umkämpft und zerstört. Das heißt, sie ist offensichtlich keine Stadt des Friedens und keine Heilige. Sie ist auch heute umkämpft. Die Palästinenser beanspruchen Ostjerusalem als Hauptstadt. Und das ist da, wo damals bis 70 nach Christus der Tempel, der jüdische Tempel stand. Und gute 600 Jahre danach wurde der Felsendom gebaut, den ihr hier an der Wand seht. Also, bis heute ist Jerusalem durchaus keine Friedensstadt und sie ist keine Heilige. König Davids Aufstiegspsalm beginnt mit der Freude an seinen Glaubensgeschwistern. Und die ermuntern ihn, mit in den Gottesdienst zu gehen und Gottes Haus, der Tempel, wo Gott sich treffen ließ, ja, das war einzigartig. Und das stand damals in Jerusalem. Ihr seht, ist immer noch, also jedenfalls an der Wand. Diese Gottesdienste, die wiesen alle eindeutig auf den Herrn, auf den kommenden Jesus Christus. Sie waren Ab- und Vorbilder auf ihn hin. Und sie waren auch Gottes Dienst, also Gottes Dienst an den Seinen. Wenn die Menschen sich dann da, ja, diese Gottesdienste nicht achteten, da verließ Gott sein vorläufiges Haus und er gab es preis. Es wurde zerstört. Das hat er besonders durch die Propheten Jeremia und Hesekiel bildlich dargestellt, wie er das Haus, wie er sein Haus verlässt, also das steinerne Haus. Und auch der Herr Jesus prophezeit im Neuen Testament beim wieder aufgebauten Tempel, dass er zerstört wird, dass Gott offensichtlich da nicht mehr zu finden ist. Und es kam so. Die Priester sagten zwar, Gottes Haus steht und die Gottesdienste laufen, da muss Gott ja da sein. Nein, das musste er nicht. Er lässt sich nicht binden. Und schon Salomo sagt, als er den ersten Tempel eingeweiht hat, da sagt er, dass die steinernen Mauern Gott nicht fassen können. Und Stephanus, der erste christliche Märtyrer, bestätigt das im Neuen Testament. Mauern können Gott nicht fassen. Und man kann ihn nicht einfach da binden und dann über ihn verfügen. Das geht nicht, das lässt Gott nicht zu. Als David sich über die Glaubensgeschwister freut, die ihn ermuntern, mit in Gottes Haus zu gehen, da waren die Gottesdienste noch recht. Und so eine Ermunterung für den Gottesdienst gibt es auch im Neuen Testament. Hebräer 10, 24 und 25. Lasst uns aufeinander achten, uns zur Liebe und zu guten Werken anspannen und unsere Versammlung nicht versäumen, wie es einige zu tun pflegen. Ja gut, wenn man solche Geschwister hat, die einen mitnehmen, die einen ermuntern. Sie sind wirklich eine Freude. Und David sagt dann hier auch im Psalm, dass die Stämme als Zeugnis nach Jerusalem ziehen, um Gott zu loben. Ja, sie haben Gott sicher zu Hause auch gelobt. Aber das ist eben zu wenig. Gott hat bestimmt, dass er in seinem Haus gelobt werden soll. Und das gilt für das Alte Testament genauso wie für das Neue Testament. Da, wo er sich mit ihnen versöhnt und Friede mit ihnen schließt, da sollen sie als Zeugnis hin. Das Stammwort von Zeugnis ist im Hebräischen Zeuge. Und die Femininform heißt Zeugin und heißt zugleich auch Versammlung. Die gottesdienstliche Versammlung ist eine Zeugin, ein Zeugnis für Gott. Das ist im Hebräischen so und das soll tatsächlich immer noch so sein, dass man ein Zeuge oder eine Zeugin für seine Wohltaten und für den Frieden ist, den er mit einem geschlossen hat. Friede mit Gott wird durch ihn geschlossen. Und wenn man diesen Frieden haben will, muss man mit ihm eins sein. Dann muss man tun, was er sagt. Er ist sozusagen der Chef. Und es ist ein guter Chef. Und wenn er etwas Gutes sagt und Gutes bietet, ja dann bitte. Dann sollen wir uns darin einfügen. Zweiter Punkt. Jerusalem und das Gericht. In Vers 5 steht, denn dort sind Throne zum Gericht aufgestellt, die Throne des Hauses David. Also Jerusalem wurde mit David auch Regierungssitz. Und Israels Stämme sollten nach Jerusalem ziehen, einmal um Gott zu loben und um dann die schweren Gerichtssachen auch auszutragen. Der König hat das entschieden. Er musste das tun. Er war der oberste Richter. Ja, Regierung und Gericht. Die Obrigkeit ist auch heute noch unbewusst Gottes Dienerin. Und Römer 13,1 sagt, ordnet euch den Obrigkeiten unter, die über euch gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott eingesetzt wäre. Die bestehenden Obrigkeiten sind von Gott eingesetzt. So, das sagt Gott. Und Gott sei Dank, wir leben in einem Rechtsstaat. Also, das heißt jetzt nicht, dass jeder das Recht bekommt, das er will, dass er Recht bekommt. Wenn die Obrigkeit nicht Recht spricht, Gott tut es letztendlich mit Garantie. Und Gott und Unrecht tun, das geht auf keinen Fall. da ist kein Friede mit Gott. Die Obrigkeit in Jerusalem sprach 1000 Jahre nach David in der Person des römischen Statthalters Pontius Pilatus Recht über Jesus Christus. Eigentlich sprach Pontius Pilatus Unrecht über ihn, als er ihn kreuzigen ließ, denn er wusste genau, dass der unschuldig war. Aber er ließ ihn dennoch kreuzigen aufgrund dem Druck, den die jüdische Kirchenleitung auf ihn ausgeübt hat, und er ließ ihn kreuzigen, weil Gott das so wollte. Ja, Gott hat bestimmt, dass sein rechter Sohn die Sünden seiner Kinder auf sich nehmen sollte und an ihrer Stelle gerichtet wird, damit er nicht alle richten muss. Wenigstens die Kinder nicht. Jesus Christus nahm in seiner Liebe zu seiner Braut, seiner Gemeinde, zu seinen Geschwistern ihre Sünde auf sich und ließ sich für sie richten. Und Gottes Zorn über Sünder, der existiert, der hat sich über Jesus Christus entladen, damit er Kinder gewinnt. Wenn da alle Menschen von der Sünde getrieben sind, sind Gottes Kinder an und für sich von der Dankbarkeit getrieben oder geleitet. Es ist tatsächlich ein Entweder-Oder. Menschen sind getrieben von der Sünde. Man ist nicht neutral, man ist nie neutral. Man ist getrieben von der Sünde oder von Gott. So, das ist es. Und die Sünde treibt Menschen lebenslang gegen Gott und die Welt. Und die Dankbarkeit gegenüber Gott leitet Christen an, lebenslang in der Welt dankbar zu sein, gegenüber Gott. Ich komme zum dritten Punkt, Jerusalem 3, die Gemeinde. Da schreibt der König, bittet für den Frieden Jerusalems, es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Friede sei in deinen Mauern und sichere Ruhe in deinen Zitadellen. Um meiner Brüder und Freunde willen sage ich, Friede sei in dir. Um des Hauses des Herrn, unseres Gottes willen, will ich dein Bestes suchen. Also Jerusalem ist hier nicht nur die Stadt mit Mauern und Zitadellen. Friede nicht nur eine Pause vom Krieg. Denn, wie gesagt, Jerusalem war und ist immer umstritten. Schwerpunkt von König David liegt hier, wie auch schon gesagt, auf dem Frieden mit Gott. Der muss zuerst da sein. Und dann dehnt er sich, wo es möglich ist, auf Menschen aus. Es wollen nicht alle Menschen im Frieden leben, aber so viel es an uns ist, sollen wir im Frieden leben mit den Menschen? Natürlich, sie können das ablehnen. Und dann ist es halt kein Friede. Aber es geht, von uns aus geht es Frieden. Ist das Angebot da? David nennt hier, mit wem er Frieden und haben soll. Freunde und Geschwister, die sind zuerst. Und das ist nicht immer gesagt, dass man unter Freunden oder Geschwistern auch Frieden hat, denn es gibt solche und solche. Aber das Gebet und die Bitte und das Bestreben ist, ja, Friede unter uns. Es ist hier der Friede, da ist das berühmte Wort Shalom gemeint. Der Friede mit Gott wurde zur Zeit Davids in Gottes Haus vorgebildet. Der Friede mit Gott wurde da vorgebildet. Und wenn ihr das seht, da ist gleich neben dem Eingang, wo das Kreuz steht, da wurden die Sündenböcke geopfert. Sie entschuldigten symbolisch. Da, wo ihr Blut symbolisch auch gereinigt hat, da, wo symbolisch immer Licht war, da wo die 10 Gebote waren, die niemand erfüllte, da wo die Sühneplatte und der von den Engeln beschämte Gnadenthron Gottes war, da wo nur die Priester hinein durften. Das war symbolisch vorgebildet. Da war Friede mit Gott möglich. Und wie auch schon gesagt, Gottes Haus und seine Dienste waren ein Vorbild auf den Herrn Jesus Christus und seine Gemeinde. Wenn die Engel in Lukas 2 bei der Geburt Jesu verkünden, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden den Menschen auf Erden, oder Frieden den Menschen seines Wohlgefallens. Ja, ist das, das ist der Friede, den Gott durch seinen Sohn, nicht mit Urbi et Orbi, nicht mit Stadt und Land geschlossen hat, sondern mit Menschen, die an den Herrn Jesus Christus glauben. Das heißt, die darauf vertrauen, dass er alle Forderungen Gottes an sie erfüllt hat, er für sie, dass er ihre vielen Schulden Gott gegenüber auf sich genommen hat und deswegen eben gerichtet wurde, dass Gott den persönlich Unschuldigen von den Toten auferweckt hat und ihn zum Herrn und Priester für seine Kinder eingesetzt hat. Das ist es, was sie glauben müssen, um Frieden mit Gott zu haben. Also ich bin froh, dass er mein Herr ist, dass er mein Priester ist, der für mich bei Gott bittet, der sich einsetzt für mich, wenn ich wieder in Sünde gefallen bin. Er setzt sich ein für mich. Und das tut er. Jesaja prophezeit, dass er der Friedefürst sei. Und im Epheserbrief, der wie kein anderer Brief das Wesen der Gemeinde Gottes beschreibt, sagt, in Kapitel 2, 14, er ist unser Friede. Also ja, die erste christliche Gemeinde entstand wo? Sie entstand in Jerusalem. Von ihr ging dieser Friede aus, ging das Evangelium aus, rund um die Welt, so wie es im Alten Testament versprochen war. Nur eine Stelle davon, Jesaja 2,3, von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und Fundament und Gabe der Gemeinde war schlichtweg das, es waren vier Sachen. Gottes Wort, die Gemeinschaft mit Gott und untereinander, das Abendmahl und das gemeinsame Gebet. Diese vier wurden zu Kennzeichen der Gemeinden weltweit, die nun Tempel und Haus Gottes wurden. Wieder Epheser 2. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt, wächst zum heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zur Wohnung Gottes im Geist. Also Gott hat sein Haus in Jerusalem gebaut. Und von Jerusalem aus baut er sein Haus in aller Welt, auch bei uns. Als Gemeinde Jesu haben wir A. das Bürgerrecht im Himmel und werden B. mit aufgebaut zu Gottes Wohnung im Geist. Wir sehen ihn ja nicht. Vers 9 sagt in Psalm 122, um des Hauses Gottes willen will ich dein Bestes suchen. Also da sagt König David vorbildhaft für alle Gläubigen, wichtig, wegen dem Haus Gottes sucht er das Beste für Jerusalem. Deswegen. Und da ist es sehr christozentrisch. Nicht ich suche mein Bestes, ich suche mein Bestes. Nicht mein Reich komme, nicht mein Wille geschehe, das wäre egozentrisch. Das Beste für meine Gemeinde suchen ist das Beste für den Herrn und für die Geschwister und schlicht auch für mich selbst. Denn das erhält den Frieden mit Gott und den Geschwistern. Natürlich ist da unser eigenes Ego anderer Meinung. Das eigene Ego will immer mein Bestes suchen. Aber es ist durchaus himmlisch, was hier König David will. Denn Hebräer 12 sagt uns, und das ist neutestamentlich, das sagt er den Gemeinden, ihr seid gekommen zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu 10.000 Engeln zur Festversammlung und zur Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Das ist sehr dicht konzentriert, und das sind unwahrscheinliche Reichtümer. Wir sind schon im himmlischen Jerusalem, nämlich hier und jetzt. Engel dienen uns. Wir gehören zur Gemeinde der Erstgeborenen. Und bei Erstgeborenen ist gemeint, das bezeichnet die Gemeinde im Alten Testament. In Exodus 4,22 sagt Gott zu Mose, so sollst du zum Pharao reden. Israel ist mein erstgeborener Sohn. Lass ihn frei. Und die vollendeten Gerechten, das sind alle, die an Jesus Christus geglaubt haben, die im Alten Testament wie auch die im Neuen Testament, die jetzt schon im Himmel sind. Wir sind zwar hier auf Erden, aber wir sind schon Bürger des himmlischen Jerusalems, haben ein Bürgerrecht im Himmel. Das ist gegeben. Ich komme zum vierten Punkt, Jerusalem 4, endlich, unendlich. Also, Jerusalem in Israel ist faszinierend. In ihr hat Gott Geschichte gemacht, Heilsgeschichte. Aber die im Alten Testament und auch die im Neuen Testament haben nicht sich nach dieser Stadt auf Erden gesehnt. Sie haben sich nach dem himmlischen Jerusalem gesehnt. Und das ist bis jetzt noch nicht vollendet. Aber wenn der Herr Jesus kommt, dann ist es vollendet. Offenbarung 21, Vers 2. Ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, Gottes Zelt bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Also ja, das ist auch wieder biblische Sprache und zwar alttestamentliche Sprache. Gott sagt in Levitikus 26,12, dass er mit dem Zelt der Begegnung gegenwärtig ist, ihr Gott ist. Und das Zelt der Begegnung ist eben zum Tempel geworden. All das, was im Zelt der Begegnung drin war, ist dann in den Tempel gekommen. Also da wohnt er. Natürlich nicht leibhaftig. Er hat durch den Herrn Jesus Christus und im Alten Testament durch die symbolischen Dienste, da hat er seinen Namen wohnen lassen. Symbolisch. Durch den Herrn Jesus Christus ist er gekommen, ist Mensch geworden und wir sahen seine Herrlichkeit, sagt Johannes, und da ist Gott. Und wenn der Herr Jesus Christus der Verherrlichte ist, der in den Himmel aufgestiegen ist und jetzt im Himmel ist, dann spricht er dazu in der Gemeinderede, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Wir sehen ihn nicht. Ja doch, wir sehen ihn. Wir hören sein Wort. Und sein Wort ist wie er. Ja, und dann sehen wir ihn doch in seinem Leib. Das ist der Leib Christi. Das sind die Glieder seines Leibes. Das ist seine Braut. Und an ihn sieht man den Herrn Jesus Christus. Da sieht man Gott. Aber nicht wirklich, noch nicht vollendet. Das neue Jerusalem kommt vom Himmel herab. Es ist dann perfekt. Die Menschen, die darin sind, die Braut, wie es genannt wird, die ist dann perfekt. Keine Makel mehr. Alles perfekt. Es ist dann so, wie es im Paradies gewesen ist. Nur noch etwas schöner. Alles sehr gut. Jetzt, wenn die heilige Stadt Jerusalem da vom Himmel herabkommt, dann muss ich gestehen, ich bin kein Stadtmensch und die Beschreibung des himmlischen Jerusalems, die freut mich nicht unbedingt. Ich bin kein Stadtmensch. Und Gott nahe sein, das ängstigt meine sündige Natur. Was mich mehr freut, ist eben dieses Paradiesische, dass dann die Erde erneuert wird, perfekt wird und dass dann auch die Flora und die Fauna und die Menschen und ich auch selbst perfekt bin. Es wütet dann nicht mehr in meinem Innern. Das ist das himmlische Jerusalem, das ist der Himmel. Jetzt ist der Himmel auf Erden in der Gemeinde zu finden, aber nur bruchstückhaft. Und er wird kommen. Der Herr Jesus Christus ist laut Altem Testament einmal gekommen und er wird laut Altem Testament und Neuem Testament ein zweites Mal kommen, um sein Werk zu vollenden. Schluss von Psalm 122. Erstens, im irdischen Jerusalem hat Gott durch seinen Sohn Frieden mit vielen geschlossen. Zweitens, von Jerusalem ging dieser Friede aus und er ist in Gottes himmlischen Jerusalem der Gemeinde zu finden und zu bestätigen. Drittens, der das himmlische Jerusalem angefangen hat, der wird es auch vollenden. Gott sei Dank. Amen. Amen.